Also Kreativität ist jetzt für mich im Kern keine spezifische Fähigkeit.
Okay.
Sondern es ist für mich eher ein Aspekt von einer vielleicht allgemeinen Intelligenz. Oh. Und interessanterweise, wenn du dich ein bisschen mehr mit Kreativität beschäftigst und beispielsweise dir Forschungsarbeiten von Dean Simonton anschaut, das ist ein Professor an der University of California, der sich so mit seit 4 Jahrzehnten mittlerweile schon mit dem Thema beschäftigt, was zeichnet eigentlich kreative Höchstleister aus? Mhm. Und interessanterweise ist das Ergebnis seiner Forschung zusammengedampft in einige wenige Sätze, dass er sagt, Qualität deiner neuen Ideen ist ein Resultat der Quantität. Das heißt also, wer mehr Meisterwerke zustande bringt, produziert auch mehr Mist.
Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Czarpa. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau mit, die ich neulich irgendwie gepickt habe. Und sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, eine leidenschaftliche Vordenkerin für die Arbeitswelt von morgen. Und außerdem ist sie Gründerin der Initiative Rebels at Work, einer Community mutiger Gestalter, die verkrustete Strukturen in Wirtschaft und Organisationen aufbrechen und Führung und Zusammenarbeit neu denken. Die Financial Times vergleicht sie mit einem Streichholz, der andere entzündet. Herzlich willkommen, liebe Anja Förster.
Dankeschön.
Ich freue mich, dass du da bist. Und es ist wundervoll. Es ist, heute ist Himmelfahrt, die Sonne lacht und wir nehmen diesen Podcast auf. Ich finde es großartig. Herzlich willkommen. Du bist Wirtschaftswissenschaftlerin. Yes. Wie kommt man denn dazu? Ich meine, du bist irgendwie eine junge Frau. Ich meine, es ist ein toller Job, aber du machst aber jetzt ganz andere Dinge. Was tust du?
Naja, vielleicht, wie kommt man dazu? Das ist erstmal zunächst, dass du gar keinen Plan hast, was du nach dem Abitur machst. Sehr und gut. Denkst, mit Wirtschaftswissenschaften bist du gut aufgehoben, weil du so viel machen kannst.
Ja, genau. Lustig.
Das ist die schnöde Wahrheit.
Aber es ist auch ein toughes Studium, oder?
Es ist ein anstrengendes Studium, ein spannendes Studium und eines, was sich natürlich sehr den Verstand, die Ratio, das Analytische betont. Genau, ganz viel linkshirnig. Und die Rechtshirnigkeit, die Kreativität, über die wir ja heute auch sprechen wollen, die habe ich erst danach entdeckt.
Und du bist eine Schreibende. Du hast ganz viele Bücher geschrieben.
Ja, 10 Stück.
Wie kam es dazu? Ich meine, okay, Bücher schreiben gehört zum guten Ton. Wenn man dann wie du als Keynote-Speaker unterwegs bist, dann ist das schon mal gut, weil das eine gute Eintrittskarte ist an den Kapitalstock. Aber wie kam es dazu, dass du angefangen hast, Bücher zu schreiben? Also intrinsisch motiviert oder strategisch überdacht oder wie kam es?
Es war intrinsisch motiviert.
Ja.
Ich hatte nach dem Studium längere Zeit für eine große amerikanische Unternehmensberatung gearbeitet. Und das ist natürlich nicht sehr anders, als du es auch in großen Konzernen hast. Du sollst und musst funktionieren.
Ja.
Und das heißt, trotz aller Appelle an Innovation und wir brauchen Menschen, die über den Tellerrand denken und auch mal Dinge hinterfragen. Ja, schon, aber in erster Linie geht es darum, in das Räderwerk reinzupacken. Mach was, wo von dir erwartet wird und du wirst halt entsprechend auch, das wird entsprechend gutiert.
Ja.
Und ich habe in mir schon damals so ein diffuses Gefühl gespürt, Dinge anders zu machen, aus der Reihe zu scheren, was tatsächlich nicht einfach ist.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ja nicht nur in dem Kontext, sondern generell in Unternehmen nicht einfach, weil du automatisch dann in so einer Rechtfertigungsschleife bist. Warum tut sie das? Wieso hinterfragt sie das schon? Oh, die nervt.
Ja.
Und irgendwann dann der Zeitpunkt war, wo ich gedacht habe, ich muss mich schon entscheiden. Also gehe ich halt diesen Weg des Corporate Person weiter, der sicherlich auch absolute Vorteile hat und spannend ist, oder gehe ich eben dahin, tatsächlich diesen querständigen Menschen, die Dinge hinterfragen und es auch deshalb durchaus schwer haben in Organisationen, denen mehr Mut zu machen, das zu tun. Also geboren eigentlich aus meinem eigenen Antrieb war das der Startschuss, das erste Buch zu schreiben und diesen Menschen mehr Mut zu machen. Und das begleitet mich bis heute.
Wie toll, weil es geht ja auch in diesem Podcast, den Menschen Mut zu machen zur eigenen Kreativität. Und ich glaube, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viel in Corporate, ich habe auch sehr viel Konzern gearbeitet, aber auch in mittelständischen Unternehmen, werden die Troublemaker, die Rebels, werden relativ schnell gekillt, kastriert oder geschasst. Und das ist so schade, weil ich glaube, Corporate hat ja eigentlich aus sich heraus, irgendwann sind die ja auch mal gestartet, warum auch immer, um was Neues zu machen, was anders zu machen. Und dann wird es irgendwann so strukturell und so in so ein Korsett gezwängt, dass die Troublemaker oder die Rebels irgendwie gekickt werden oder mundtot gemacht werden.
Genau. Und ich denke, noch eine wichtige Sache ist natürlich hinzuzufügen, Rebel without a cause, das ist tatsächlich jemand, der nervt. Ja, und das ist auch, das kann ich auch verstehen, dass du diese Menschen marginalisierst. Aber wir sprechen ja gerade von denen, die ich so als loyale Opposition bezeichnen würde. Ja. Also Opposition schon hinterfragen, neu denken, auch mal mit Ideen aufwarten, die vielleicht nicht in den Mainstream passen, gleichzeitig aber loyal, weil du ja das Große und Ganze, nämlich die Weiterentwicklung, die Zukunft deines Teams, deiner Organisation im Blick hast.
Ja.
Und darum geht es. Und das ist tatsächlich, wie du es richtig sagst, eine Paradoxie.
Ja.
Einerseits braucht man sie zwar, andererseits sind sie aber auch extrem anstrengend und werden damit dann sehr schnell marginalisiert. Mhm. Und das war der Auslöser, zu sagen, Leute, schaut genau hin und gebt diesen Menschen eine Chance.
Ja, wie toll, wie toll. Aber es ist ja auch eine Entscheidung, aus einer Konzernstruktur zu gehen oder jetzt Unternehmensberatungsstruktur zu gehen. Jetzt hast du ja einen starken Purpose gefühlt, oder? Zu sagen, ich will jetzt den Leuten Mut machen. Gab es auch da einen Moment, wo du sagst, oh, was bin ich eigentlich irre? Weil ich habe ein Jahresgehalt jetzt mal X irgendwie mal an den Haken gehängt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht so leicht war, die Entscheidung, oder?
Nein, das ist überhaupt nicht leicht, so eine Entscheidung. Und du bekommst natürlich von wohlmeinenden Kollegen und Kolleginnen, und die, ich meine das wirklich nicht ironisch, also wohlmeinend, die sagen, überleg dir das gut. Du machst einen wahnsinnigen Fehler. Ja, du verlässt hier ein Environment, was gut bezahlt ist, was wirklich herausfordernde, spannende Aufgaben und Projekte bietet. Und du gehst raus in eine sehr unsichere Zukunft, willst einfach mal ein Buch schreiben, hast auch noch nicht so richtig das Geschäftsmodell dafür. Also überleg dir das gut.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja auch richtig, auch nicht jetzt irgendwie dicht zu machen, zu sagen, nein, und ich mache das trotzdem und das ist mir egal, was andere sagen. Das halte ich nicht für klug.
Ja.
Ich glaube aber, dass, also Zweifel gehören zu einer solchen Entscheidung dazu. Aber die Kunst liegt darin, durch den Zweifel hindurch in die Entscheidung zu gehen und dann auch dabei zu bleiben.
Ja, und die Unsicherheit, die dann auch natürlich da zwischendurch reinschwappt, auch auszuhalten.
Also, ganz genau.
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in gestalterischen Berufen oder auch in kreativen Berufen oder eigentlich auch in jedem Beruf. Wenn du ein Ziel hast und du weißt noch nicht, wie es aussieht, wie es sein könnte, das auszuhalten und dem, das ist schwierig. Und ich glaube, in meiner Keynote sage ich immer, du musst die Unsicherheit umarmen. Das klingt so ein bisschen paradox, weil jeder will es weghaben. Wir wollen alle Sicherheit. Das ist ja, wir streben nach Sicherheit. Deswegen gibt es so ein Konstrukt wie eine Demokratie, weil wir nach Sicherheit streben. Aber das eben auszuhalten, zu sagen, ja, ich habe noch keine Ahnung, wie es wird. Aber ich mache weiter. Und dann kommt im Tun immer mehr Confidence, sage ich jetzt mal, und immer mehr, also Zuversicht, dass es schon der richtige Weg ist. Oder auch die Entscheidung, er ist nicht der richtige Weg. Das kann ja auch passieren. Aber ich stelle mir das, was ich mir schwierig vorstellen kann, vielleicht ist es für dich easy, aber wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, du schreibst jetzt ein Buch. Für Buch braucht man ja auch Ruhe und Entspanntheit, oder?
Absolut.
Und wie schaffst du das, wenn du noch nicht genau weißt, wie es weitergeht?
Das ist eine gute Frage, die ich zwischenzeitlich aufstelle. Und ich glaube, dieses auch das gehört ja wieder dazu. Ja, auch ehrlich zu sagen, schaffe ich das? Und tatsächlich, ich habe ja bis dato 10 Bücher zusammen mit meinem Mann, bald Ex-Mann, weil wir sind getrennt, geschrieben. Und jetzt ist gerade das aktuelle Projekt halt ein neues Buch zu schreiben, was ich auch solo schreibe. Und natürlich hast du dann erst so, okay, das ist jetzt eine andere Hausnummer, das auch alleine zu machen.
Ja.
Ich glaube aber, oder das spüre ich auch sehr stark, wenn du das Gefühl hast, dass die Zeit dafür reif ist, dann wirst du auch Probleme, Herausforderungen, vielleicht auch manchmal Zeitmangel, das ist Teil des Projektes, aber du wirst nichtsdestotrotz vorwärts marschieren und deinen Weg gehen.
Ja. Ja,
das ist es, aber du wirst es wahrscheinlich dich sehr schnell entmutigen lassen, wenn du jetzt einfach nur in meinem Beispiel sagst, ach, es wäre mal wieder an der Zeit, was zu machen.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal zurück zu der Corporate World.
Ja.
Das ist ja auch immer das, wovon viele Unternehmen auch reden. Ja, wir brauchen einen Purpose.
Ja.
Und das ist ja klar, das ist ja der Energetisierer, um wirklich diesen Weg vorwärts auch auszulösen. Aber die Problematik eben in vielen, im Organisationskontext, in der Wirtschaft ist eben oftmals, dass dieser Purpose quasi aufgesetzt wird oder dass er zahlengetrieben ist. Mhm. Also man verwechselt sehr häufig damit, dass man den Umsatz um 5% im nächsten Quartal steigern möchte mit einem Purpose. Aber ein Purpose ist eben das, runtergebrochen, was dein Herz schneller schlagen lässt, wo du wirklich sagst, dafür bin ich bereit, vielleicht auch mal eine halbe Nacht wach zu bleiben, weil es mir so wichtig ist, jetzt diese 5 Seiten zu schreiben. Und ja, ich weiß, es ist doof, weil ich am nächsten Morgen müde bin, aber quasi dieser innere Antrieb überwiegt es halt.
Ja.
Und das ist eben diese große Schwierigkeit in der Wirtschaft, tatsächlich einen Kontext zu finden, wo dieser Purpose auch für die eigenen Leute sehr glaubwürdig ist und eben diesen Antrieb auch bringt.
Finde ich total spannend. Ich habe mal eine Keynote gegeben bei einem großen Lebensmittelkonzern und das war noch zur Corona-Zeit, das war also online. Und irgendwann schrieb mich die Praktikantin an, also eine Marketingpraktikantin: Wir brauchen mehr Flow in der Firma. Die war so on fire. Das war so krass, weil die liebten alle ihr Unternehmen. Also das ist auch ein tolles Unternehmen. Aber die war so on fire, dass ich dachte, wie cool ist das denn? Weißt du, und wenn ich in einer Runde von 80 bis 100 Leuten nur 2 anzünde, ist die Welt doch schon cool. Also die war so, die hat mir danach geschrieben, wir müssen hier was verändern und lalala. Also die war so richtig so,
das war
unglaublich.
Du brauchst aber, also das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, was du gibst. Das ist ja oft, also wenn wir jetzt hier springen, wir so ein bisschen auch in Richtung Veränderung, die ja damit auch einhergeht. Das höre ich natürlich auch häufig draußen, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, dass sie halt sagen, ja, aber wir haben ja auch so einen Widerstand gegen Veränderung und nur so wenige wollen diesen Weg gehen. Tatsächlich ist aber meine Überzeugung, dass du gar nicht eine Mehrheit brauchst. Also wenn du vielleicht 10 oder 15% von Leuten hast, die on fire sind und denen halt den entsprechenden Freiraum, das Zutrauen und auch die Ressourcen gibst, vorwärts zu preschen, und Dinge voranzutreiben, dann wird das automatisch ganz viele Dinge ins Rollen bringen und du wirst natürlich nicht alle damit anzünden können, aber zumindest auch so ein Teil, der vielleicht noch ein bisschen unentschlossen ist und sagt, naja, mal gucken, aber wenn es irgendwie spannend ist, dann würde ich mich doch dieser Sache auch anschließen. Mhm. Und darum geht es ja, ne? Also quasi dieser Vorhut, diesen Menschen, die wie die Praktikantin on fire sind, das zuzutrauen und den Freiraum zu geben. Und damit tun sich eben auch viele Organisationen noch extrem schwer, weil man sagt, naja, wir müssen ja irgendwie in Reihe und Glied marschieren und das wird ja auch ungerecht, wenn jetzt einige quasi mehr Ressourcen, Freiraum, Zutrauen bekommen als andere. Du wirst es, also wenn du mit diesem Gerechtigkeitsargument kommst, und irgendwie sagst, alle müssen gleich behandelt werden, dann wirst du auch nur laue gleiche Ergebnisse bekommen. Wenn du aber tatsächlich dieses ich meine das jetzt positiv, dieses Feuer entfesseln willst, diese Kreativität der freien Lauf lassen willst, dann musst du eben auch tatsächlich diejenigen, die schon diesen Virus in sich tragen, den Freiraum
Nahrung geben. Was ist denn Kreativität für dich?
Also Kreativität ist jetzt für mich im Kern keine spezifische Fähigkeit.
Okay.
Sondern es ist für mich eher ein Aspekt von einer vielleicht allgemeinen Intelligenz. Oh. Und interessanterweise, wenn du dich ein bisschen mehr mit Kreativität beschäftigst und beispielsweise dir Forschungsarbeiten von Dean Simonton anschaut, das ist ein Professor an der University of California, der sich so mit seit 4 Jahrzehnten mittlerweile schon mit dem Thema beschäftigt, was zeichnet eigentlich kreative Höchstleister aus? Mhm. Und interessanterweise ist das Ergebnis seiner Forschung zusammengedampft in einige wenige Sätze, dass er sagt, die Qualität deiner neuen Ideen ist ein Resultat der Quantität. Das heißt also, wer mehr Meisterwerke zustande bringt, produziert auch mehr Mist.
Ja, klar.
Und das ist das ist uns beiden sehr klar. Aber tatsächlich ist es ja, wenn du jetzt wiederum, wenn wir auf die Wirtschaft zurückgucken, wenn die sagen, ja, wir wollen schon super Ideen und kreative Höchstleister, aber bitte kein Mist, sondern die sollen nur exzellente Ideen, die auch gleich in der Umsetzung ganz erfolgreich werden, produzieren. Und das ist eben erstmal eine interessante Sache, die wir quasi akzeptieren müssen. Und ich vergleiche das mal ganz oft, wo ich sage, lass uns mal einen ganz kleinen Ausflug in die Musikhistorie machen. Mhm. Und wenn du dir absolute kreative Genies anschaust, wie Mozart oder Bach oder Beethoven, dann siehst du, dass die eine Sache gemeinsam hatten. Eine einzige. Alle drei haben extrem viel komponiert. Mhm. Und unter diesen vielen Kompositionen sind genauso auch Kompositionen, die sangen klanglos sofort wieder im Müll quasi verschwunden sind, aber eben einige Perlen für die Ewigkeit, die wir bis heute noch hören und wo wir sagen, wow, das ist schon fast ein Götterfunken an Kreativität, der ganz tief ins Herz geht.
Ja? Also Bach ist für mich the one and only.
Ja.
Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil mir hat mal ein Kreativdirektor gesagt, wenn du abends keinen vollen Mülleimer hattest, war es ein schlechter Tag. Und das war so bildhaft, und heute ist der digitale Mülleimer mein Mülleimer. Und tatsächlich in meiner Kreativsprechstunde, die ich mit Kunden mache, wenn ich merke, das geht nicht in Resonanz, was ich da aufgescribbelt habe, dann reiße ich das weg, knülle es und schmeiße es weg, damit die sehen, kill your darlings. Es war eine Idee, die war scheiße oder war nicht gut genug. Weg damit, weg, neu.
Das ist auch vollkommen richtig so, aber du musst es ja auch nochmal einen Schritt weiter sehen. Das heißt, wenn du kreative Ideen, der nächste Schritt ist ja, du weißt ja noch lange nicht, ob der Markt es gutiert und erst dann wird ja eine Innovation daraus. Ne? Also erstmal, sonst ist es ja nur in Anführungsstrichen eine kreative Idee. Eine Innovation bedeutet, wenn der Kunde das Portemonnaie aufmacht und bereit ist, dafür zu zahlen. So, und zwischen diesem Prozess, also der Idee und der Kunde ist bereit, das Portemonnaie aufzumachen, ist ja eine Strecke der Ungewissheit. Mhm. Und das heißt, du bist ja, und auch dazu ermutige ich ja immer in meinen Vorträgen in den Organisationen zu sagen, wir müssen viel mehr mutig experimentieren und ausprobieren, weil darin liegt ja die Resonanz zu sagen, okay, wir probieren es jetzt vielleicht mal mit 3 Key-Kunden für einen gewissen Zeitraum, bestimmtes Budget und schauen, was bei herauskommt. Soweit gehen ja auch alle Führungskräfte mit und sagen, das ist richtig, wir müssen eigentlich viel mehr den Hintern hochbekommen, in diese Experimentierphase gehen, Erfahrungen sammeln, Lernschleife und das wieder zurückexportieren in eine Verbesserung der Idee. Soweit Haken dran. Das Problem ist aber, was passiert, wenn du am Ende dieser Experimentierphase feststellst, die Idee war aus welchen Gründen auch immer, hat sie 0,0 gefunzt. Mhm. Und dann hängen ja Ressourcen, Zeit, Geld dran, auch Schuldzuweisungen, die dann ganz schnell. Ausgesprochen werden. Und darin liegt ja momentan auch eines der größten Kämpfe, die ich draußen wahrnehme in der Wirtschaft, dass alle wissen, wir müssen uns viel mehr auf dieses glatte Eis des Ausprobierens, des Nichtwissens, des Einlassens auf ein Austesten von Ideen begeben. Und gleichzeitig gilt aber immer noch das Diktat der Null-Fehler-Politik. Mhm. Und da beißen sich 2 fundamentale Dinge in den Hintern. Ja, das ist so.
Wahnsinn. Und ich meine, du machst das ja auch schon eine ganze Weile, dass du sozusagen in Firmen gehst und deine Keynotes hältst. Hast du das Gefühl, dass da ein Wandel geschieht? Oder hast du das Gefühl, du redest gegen Mühlen? Also, oder wie ist dein Eindruck? Also gibt es tatsächlich einen Wandel? Also gibt es vor Corona, nach Corona, wo auch immer Corona, also hast du eine Veränderung festgestellt?
Definitiv. Also du siehst eine Veränderung eigentlich, ich bin ja vollkommen branchenübergreifend unterwegs. Ja, und selbst die Konservativsten der Konservativen, also Finanzindustrie, Versicherungen, auch dort bewegt sich mittlerweile viel. Manchmal aus Einsicht, manchmal würde ich jetzt etwas
der Markt
spitz sagen, genau, der Markt zwingt, genau. Ja. Aber ist ja auch egal. Ist ja, egal. Es bewegt sich was. Die Herausforderung für sie ist halt einfach nur, dass oftmals zwei Dinge verwechselt werden. Mhm. Und zwar, dass man eben sagt, naja, jetzt bleibe ich mal wirklich bei meinem Beispiel Versicherung oder Banken. Wir müssen ja quasi sehr, sehr konservativ und vorsichtig mit den Einlagen unserer Kunden umgehen. Wir müssen Risiko absichern. Das ist ja auch alles vollkommen richtig. Und das heißt, da ist ja eine Null-Fehler-Politik und Konservatismus absolut angebracht, dass du halt nicht sagst als Investment oder Fondsverwalter, ach, ich habe mal ein bisschen kreativ rumgespielt, habe jetzt halt alles verseiert, tut uns leid, schade, ja, das Geld ist weg. Also in dem, und das ist ja der Punkt, ne? Also da ist es absolut angebracht, sehr präzise, sehr risikoavers und sehr linientreu zu agieren. Das Problem ist aber nur, und das ist jetzt einfach nur exemplarisch mal an der Bankenindustrie, gilt aber genauso auch für andere Branchen. Das Problem ist allerdings, dass eben genau dieser Konservatismus und die Risikoaversität quasi über alles in der Organisation drüber gezogen wird. Und es dann heißt, naja, wir können ja unsere Formen der Führung, der Zusammenarbeit, der Akquisition von neuen Mitarbeitenden, wir können das ja alles nicht irgendwie frisch machen und neu denken, weil das geht ja nicht. Ja, und das ist eben diese Differenzierung, die so unbedingt nötig ist, zu sagen, wir müssen klare Spielfelder definieren. Und da bin ich auch ein ganz großer Fan von, wo du sagst, da bin ich mega genau. Und das wird auch bei dir nicht anders sein. Du wirst in deiner Buchhaltung sehr genau sein oder in deinen Abrechnungen, die du Kunden schreibst. Und da ist es nicht lustig, wenn du sagst, ich habe einfach mal mich mit den Nullen vertan und irgendwie eine Null zu viel dran gehangen.
Wenn es ein paar sind, habe ich kein Problem.
Ja, der Kunde aber.
Genau. Aber der Buchhalter auf der anderen Seite.
Genau. So ist es, ne? Also wo ich sage, da ist es absolut richtig, total, weil man wirklich sagen, konservativ zu sein, aber eben genauso wieder seine Bereiche zu definieren, wo du sagst, und da gebe ich Vollgas und da versuche ich eben genau diese Denkschranken, die ja in meinem Kopf eigentlich nur existieren, sehr bewusst wahrzunehmen und auch wegzulassen.
Mhm. Wundervoll. Sag mal, du bist ja jetzt gerade im Schreiben eines neuen Solobuches. Wie geht es dir damit? Also hast du da auch mal so Blockaden, wo du denkst, okay, da habe ich jetzt irgendwie missgeschrieben? Oder wie setzt du dich in so ein Driver's Seat, damit es flutscht, damit es fließt?
Der Punkt ist, oder der entscheidende Punkt, den ich gerade feststelle, ist das, was wir vorhin schon hatten. Du brauchst einen Purpose. Mhm. Du brauchst wirklich etwas, das dein Herz schneller schlagen lässt, wo du sagst, ohne diese Botschaft, es wird mich umbringen, wenn ich diese Botschaft nicht raustragen kann. Weil ich glaube, das geht ja auch nicht um mich. Also das hört sich jetzt so ein bisschen nach einem Ego-Trip an. Das ist nicht richtig. Der Purpose meine ich in Verbindung damit, dass ich sage, diese Botschaft, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass mehr Menschen diese Botschaft lesen sollten, ich hoffe, dass dieses Buch entsprechend Leser, Leserinnen finden wird, um quasi die Augen zu öffnen und ihnen vielleicht auch den Weg etwas leichter zu machen, in diese Richtung zu gehen. Und wenn du dieses pochende Herz, diesen Blutfluss in dir hast, ist meine Erfahrung, dass dann auch Kräfte in dir zu fließen beginnen, in denen du manchmal da sitzt und denkst, huch, wo kommt das denn jetzt her?
Ja. Ach, wie schön. Ja, kann ich mir total vorstellen. Weil das ist dann so wie getragen sein von dem Purpose, weißt du so, und dann fließen die Worte und dann kommt der nächste Einfall oder das nächste Kapitel oder ich kann es mir ganz gut nachvollziehen. Haben wir ja eingangs im Vorgespräch gesagt, ich hatte auch mal so eine Idee, einen Roman zu schreiben, ist jetzt nichts geworden, aber da hatte ich so den Glimps einer Idee, da habe ich einen Satz geschrieben und ich wusste nicht, woher er kam. Also er floss irgendwie durch meinen Kopf aufs Papier oder auf die Tastatur und denke so, krass. Aber dann war er auch schon wieder weg. Also ich kann ihn leider nicht halten wie du und auch aus dem ganzen Buch.
Naja, ich schreibe ja auch nicht einen Roman, sondern ein Sachbuch. Ja. Also in dem Genre, das muss man jetzt natürlich schon fairnesshalber erwähnen, dass ein Sachbuch, ähnlich wie vielleicht auch ein guter Film, natürlich schon geskriptet ist, dass du ein Storyboard hast und eine Sache. Also das war natürlich, das habe ich jetzt nicht erwähnt, gehört aber dazu, dass das quasi die Vorarbeit ist, damit es fließen kann. Also du musst dir verdammt gut darüber klar sein, der Kern des Kerns, deine Botschaft ist, den du raustragen willst und eben auch eine entsprechende Storyboard, eine Struktur haben. Aber dann, wenn das steht, dann kannst du wirklich öffnen für die Kreativität. Und es ging mir irgendwie kürzlich morgens, bin ich aufgestanden und da war so ein Gedanke, über den musste ich fast selbst lachen, nämlich, ich bin gespannt, wie das Buch heute weitergeht.
Ja, wie cool ist das denn? Ja, das ist auch wie so eine Neugierde auf das, was kommt. Und ich glaube, das ist so für mich der Kern von Kreativität, ist Neugierde. Und das kann Neugierde aufs Leben sein. Das muss jetzt gar nicht im Produzierenden sein, sondern einfach so, hey, es ist Donnerstagmorgen, wie geil ist das denn? Und es liegen mir vor mir mindestens 12, 14 Stunden, die ich gestalten kann. Gestalten, wie auch immer. Durch Fahrrad, durch Sport, durchs Nichtstun und einfach sein.
Ja.
Ja, das ist irgendwie.
Das ist es. Gleichzeitig aber, ich muss jetzt so ein bisschen immer mit dem Aber kommen, weil natürlich, das hört sich jetzt vielleicht für einige Hörer und Hörerinnen wirklich nach so einem schon fast göttlichen Funken der Kreativität an und es fließt. Ich habe aber festgestellt für mich, dass genauso wichtig auch Disziplin ist. Und Disziplin ist, es ist ja nicht umsonst so, wenn du liest über solche Granden wie Thomas Mann, der wirklich jeden Morgen von, ich glaube, 8 bis mittags bis zum Mittagessen an seinem Schreibtisch gesessen hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch bei ihm manchmal die Sachen nicht geflossen sind. Vielleicht, das kommt mit Sicherheit bei mir auch noch. Ich bin ja gerade erst am Anfang. Trotzdem aber dran zu bleiben. Ja, und trotzdem eben sich auch einen Plan zu machen und vielleicht zu sagen, okay, jetzt fließt es gerade nicht, dann ziehe ich jetzt halt meine monatliche Buchhaltung rein, da muss ich nicht besonders kreativ für unterwegs sein, sondern einfach nur abarbeiten und gehe halt später wieder dran. Aber eben sich nur darauf zu verlassen, dass es irgendwie fließen wird, das wird halt auch nicht funktionieren.
Nein, ein Hidden Champ ist Willenskraft. Also tatsächlich will der Wille schlicht Komfortzone, das ist so. Und ich glaube, auch wenn man ein Bild malt oder auch ein Buch schreibt und da gibt's immer Setbacks oder auch Gefühle, das ist der kreative Prozess, das ist hier nicht immer eine und ab geht die Post, sondern bei Designs habe ich verzweifelt, habe die auf den Boden geschmissen, drauf rumgetreten, denkst du, das sieht scheiße aus, das wird so nichts und dann neu machen, anders machen, weil die Deadline da ist, weil ich ein Ziel habe, weil ich einen Purpose habe, so und dann musst du da durchhauen und Willenskraft ist ja, die baut sich halt über den Tag ab, also weil wir 1099 Entscheidungen treffen am Tag oder viel mehr noch und dann bist du abends müde und ausgelaucht, aber die gute Nachricht ist, es baut sich über Nacht wieder auf.
Ja, das ist es. Und es ist eine, finde ich, in solchen Fällen, ich nenne das mal gute Müdigkeit. Ja. Du weißt, du hast gekämpft. Genau. Du hast dein Bestes gegeben. Und damit bist du dann, also das ist ja auch ein Teil dieser Reise, dann einfach auch mal zu sagen, so und damit bin ich zufrieden. Vielleicht ist das Kapitel nicht so weit gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht ist der Entwurf noch in den Kinderschuhen. Mhm. Aber ich habe wirklich, darum geht es ja, mein Bestes gegeben und bin einfach auch bereit, am nächsten Morgen wieder ranzugehen. Mhm. Das ist es und das ist so ein bisschen Mythos eben oft, der gerade jetzt vielleicht für die eher linkshirnig ausgelasteten Menschen, die halt sich so Kreativität so als so einen endlosen, freudvollen Prozess vorstellen. Ein genau, wo es halt fließt. Und das ist es eben nicht. Also Nein. das muss man deutlich Nein. sagen, ja.
Ach, wundervoll. Liebe Anja, wir sind schon fast am Ende. Aber du kommst nochmal. Du kommst nochmal, wenn dein neues Buch rauskommt. Und ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen und wünsche dir ganz viele Flow-Momente im Tun, im Schreiben, im Gestalten, was auch immer, den Prozess gestalten, weil ich glaube, wenn man etwas mit, es gibt ja Schreiben und Schreiben und wenn man das gestaltet, das Schreiben, das ist einen nähert, glaube ich, ist das was Wundervolles. Und das wünsche ich dir.
Dankeschön.
Auf ganz bald.
Danke.
Bis bald.
Tschüss. Ciao.
Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram, Annette_Schaper_COC. Bis bald.